Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein etwas verkürztes Panel, das Verlagspanel, jetzt im Anschluss an die interessanten Einführungen. Ich hatte mich schon vorgestellt. Ich stelle zunächst die Herren hier vorne auf dem Podium vor. Stefan Keuchel, Pressesprecher Google Deutschland. Er ist eingesprungen für seine erkrankte Kollegin, die eigentlich für die Political Affairs zuständig ist. Es war wunderbar, dass Sie heute zu uns kommen konnten. Zu meiner rechten Seite Jan Meine, Gründer und Inhaber des Meine Verlags, Leipzig-Magdeburg. Besonders, dazu kommen wir gleich, aktiv auf dem Feld auch von Open Access für Geistes- und Sozialwissenschaften. Ein interessanter Punkt, über den wir gleich sprechen werden. Und Dr. Jörg Pfuhl, Vorsitzender der Geschäftsführung Verlagsgruppe Random House München. Fange ich bei Ihnen kurz an. Random House München, wie würden Sie sagen, Ihre Verlagsgruppe charakterisieren und welche Interessen verbinden Sie hier mit dem Google Settlement? Ihre Frage eben deutete ja darauf hin, dass Sie durchaus auch geschäftliche Interessen mit einem solchen Settlement verbinden.
Ja, vielleicht zunächst ein paar Worte zur Verlagsgruppe Random House. Wir sind Teil einer weltweit agierenden Verlagsgruppe, die weltweit größte Publikumsverlagsgruppe. Insofern auch nochmal ganz unterschiedliche Aspekte, glaube ich, dann als gleich im Wissenschaftsbereich. Von daher aber auch mit einem internationalen Hintergrund. Das Google Settlement berührt, und ich bin verantwortlich für die deutschsprachigen Geschäfte, das Google Settlement berührt uns hier als deutschsprachiger Verlag auch unmittelbar, denn wir haben das über die Google-Datenbank inzwischen erheben können. Es sind knapp 10.000 unserer deutschsprachigen Titel gescannt worden. Insofern unmittelbare Interessen. Deswegen ist für mich das Google Settlement auch nicht nur jetzt rechtsdogmatisch interessant, sondern wir müssen halt unmittelbar mit der Frage uns auseinandersetzen, wie gehen wir damit um. Und zunächst mal war die Euphorie groß, dass sich die großen Online-Firmen, sowohl Google, aber auch Microsoft, vor 10 Jahren für Bücher interessierten. Denn das Buch, immer wieder totgesagtes Medium, beweist hier ja wieder mal, wie hartnäckig es ist. Es ist nicht tot zu kriegen, es ist großes, vitales Interesse daran. Das ist natürlich erstmal eine Freude und ein gutes Ereignis, sollte man, glaube ich, auch so festhalten. Gleichermaßen schwang das dann um in Riesenenttäuschung, als Google dann 2004, 2005 anfing, Bücher ohne Nachfrage zu scannen. Und wir aus diesem Grund übrigens auch bis heute nicht am Google-Partner-Programm teilnehmen, weil wir gesagt haben, wir können nicht gleichzeitig hier mit jemandem zusammenarbeiten, wo wir wirklich die Prämissen der Arbeit in Frage stellen. Und zu meiner Überraschung viele Unterzeichner des Heidelberger Appells, Verlage, die trotzdem an dem Programm teilgenommen haben. Nun ist für mich das Google Settlement aber ein wirklicher Durchbruch. Insofern sage ich, das sind praktisch die drei Phasen, weil das Settlement für mich wirklich Basis einer Geschäftsgrundlage ist, mit der man zusammenarbeiten kann. Denn wie gesagt, ich begrüße die Grundprämisse, dass Bücher auffindbar sind. Das ist eigentlich das, was jedem Autor und Verlag am Herzen liegen sollte, dass seine Bücher auffindbar sind. Und Google akzeptiert mit diesem Settlement zwei Dinge und das ist für mich fundamental. Erstens, sie akzeptieren, dass das Scannen bislang nicht rechtmäßig war, denn sie zahlen Schadensersatz für die Bücher, die eingescannt sind und sie unterlassen das für alle Titel, die zukünftig erscheinen werden. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil es ja natürlich auch Präzedenzcharakter hat für viele andere. Und auf der anderen Seite eben, es ist ein Geschäftsmodell, auf dessen Basis man miteinander zusammenarbeiten kann, weil wichtige Eckpfeiler für die Zukunft geschaffen werden. Es ist natürlich ein Vergleich, es ist kein Wunschkonzert. Auch ich könnte mir 10 Sachen vorstellen, die ich gerne in so einem Settlement unterbringen würde. Es ist ein Vergleich, ein Kompromiss zwischen zwei Parteien, die zunächst mal sehr unterschiedliche Positionen vertreten haben. Ich fand die Zusammenfassung heute Morgen wirklich exzellent, weil sie auch die vielen unterschiedlichen Aspekte, glaube ich, sehr deutlich gemacht hat. Es ist nicht schwarz-weiß, es sind auch sehr viele Teilaspekte zu berücksichtigen und obwohl ich mich nun auch seit 6 Monaten sehr intensiv mit dem Thema auseinandersetze, lerne ich doch fast jede Woche noch wieder ein bisschen was Neues dazu. Aber für mich, das Fazit, und interessant ist ja auch, das kam heute Morgen in der Einleitung zur Sprache, dass das Settlement sehr unterschiedlich gesehen wird, ist klar, weil die Interessenpositionen der Beteiligten ja sehr unterschiedlich sind. Dass aber zwischen oder innerhalb der einzelnen Gruppen nochmal die Meinungsunterschiede so groß sind, das zeigt eigentlich letztlich auch, wie komplex dieses Settlement ist. Also dass die Verlage nicht einheitlich eine Position beziehen, dass die Autoren nicht einheitlich eine Position beziehen, zeigt schon, dass das Ganze sehr komplex ist. Also für uns, um jetzt auch nicht zu weit auszuholen, ich begrüße das Settlement, weil ich einfach finde, es ist der richtige Weg in die Zukunft. Und deswegen zielte meine Frage auch vorhin darauf hin, ich fände es wirklich extrem bedauerlich, wenn zum Teil ja sogar aus zu berechtigten Gründen, aber das Settlement am Schluss nicht abgeschlossen würde, weil wir hätten dann gar nichts. Google könnte weiter scannen, würde weiter scannen, wir hätten keinerlei Rechtsgrundlage. Ich glaube nicht, dass der Prozess weitergeführt würde, denn er hat jetzt schon zweistellige Millionenbeträge verschlungen. Wer soll das finanzieren? Und wir würden am Ende mit ziemlich leeren Händen dastehen.
Welche Wünsche hätten Sie denn? Das Spiel ist ja noch einmal neu eröffnet jetzt. Welche Wünsche haben Sie aus der Sicht eines in München ansässigen Verlagshauses sozusagen an die Weiterentwicklung des Settlements? Welche Punkte sind Ihnen besonders wichtig?
Also ich akzeptiere sogar das Settlement so, wie es jetzt steht. Insofern würde ich jetzt gar nicht mal auf meine Wunschliste eingehen. Ich gebe aber auch zu, das sage ich aus meiner Lage. Ich meine, wir haben ziemlich gute EDV-Systeme. Wir werden natürlich alle unsere Titel, die wir jemals publiziert haben, egal ob lieferbar oder nicht lieferbar, Google anmelden. Insofern, und es sind ja nicht unsere Rechte, sondern wir vertreten letztlich ja nur die Rechte der Autoren, die ihre Bücher bei uns verlegt haben. Insofern, ich glaube, für unsere Autoren sprechen zu können, dass die umfassend abgedeckt werden und wir mit Google natürlich auch für die Zukunft weiter sicherstellen wollen, dort eine Geschäftsgrundlage zu haben. Ob es nun tatsächlich zu einem Opt-in kommt oder nicht, natürlich ist das der Knackpunkt an der ganzen Vereinbarung. Ob sich beide Parteien darauf dann doch noch zubewegen, weiß ich nicht. Es wäre sicherlich im Sinne einer Gesamtregelung der wünschenswerte Weg, aber deswegen sagte ich auch, es ist kein Wunschkonzert, es ist eine Abwägung von Interessen, die hier passieren muss. Und dass eine Firma wie Google hier einen dreistelligen Millionenbetrag investiert, um Bücher zugänglich zu machen, das ist auch kein Pappenstiel. Und auch die werden sich natürlich überlegen, unter welchen Prämissen sie das machen. Deswegen ist das so heikel, so ein Vergleich, wenn er dann ja auch nach 2 Jahren intensivsten Verhandlungen dann steht. Natürlich kann man sehr viel dran kritisieren, aber am Schluss muss man sagen, ist das ein Paket, was in Summe für uns akzeptabel ist oder nicht? Und für mich ist er so, wie er jetzt da ist, akzeptabel. Wohl wissend, dass ein paar Sachen auch hätten verbessert werden können. Aber man kriegt eben im Leben auch nicht immer alles das, was man hat. Aber ich finde, eine Welt mit Settlement fände ich deutlich besser als eine ohne, weil wir eben einen klaren Weg auch in die Zukunft hätten.
Sie sagten, dass rund 10.000 Titel Ihres Verlags sozusagen bei Google in der Datenbank oder schon eingescannt.
Nein, das sind gescannte Titel. In der Datenbank sind weit über 100.000.
Ja. Weit über 100. Und haben Sie überprüft, sozusagen, ob die jeweils korrekt dort geführt werden als available, not available und ja, mehr können Sie ja nicht finden.
Mhm. Zunächst nochmal zur Präzisierung, das sind nur deutschsprachige Titel. Also für Random House weltweit sind es um die 100.000 Bücher, die schon gescannt sind. Also in der Datenbank ist das Faktor 10. Ein Vielfaches mehr. Wir haben das im Detail jetzt noch nicht geprüft, weil das ist eine Heidenarbeit, wo wir jetzt einfach gerade erstmal anfangen, ersten Stichproben zu machen. Und mir ist natürlich vollkommen klar, in dieser Datenbank und auch bei den gescannten Titeln, da wird noch viel Datenmüll dran sein. Da wird noch viel Arbeit drin stecken, die wir machen müssen. Aber letztlich sollten wir doch eigentlich froh sein, das fand ich eigentlich auch ganz gut in den Anmerkungen von Frau Pakuscher, letztlich die Technologie beeinflusst auch das Urheberrecht und wir werden hier im Moment ein bisschen von Google getrieben, Themen sehr schnell anzugehen, zu lösen, wo wir uns sonst vielleicht ein bisschen mehr Zeit gelassen hätten. Aber insofern diese ganzen Datenarbeit, das müssen wir jetzt einfach leisten. Aber wir sehen im Moment auch, also wir haben in den letzten Jahren gesehen, wie dramatisch das Internet die Welt der Medien beeinflusst hat. Das war natürlich erstmal die Musikbranche, die die Hälfte ihres Umsatzes verloren hat, die Zeitungen und Zeitschriften, die gerade mittendrin stecken. Und das Buch ist ja nun absehbar, dass das Internet auch dramatische Auswirkungen auf das Buch hat. Aber es sind auch viele Chancen, die da drin für uns stecken. Und deswegen finde ich es viel wichtiger als Ansatz, offensiv damit umzugehen, die Chancen zu sehen, die in diesem Medium stecken, die Chancen, die daran stecken, all diese Bücher auch wieder auffindbar und damit ja auch kommerziell verwertbar und erschließbar zu machen. Und insofern stellen wir uns auch diese Herausforderung. Und dass jetzt die Datenbanken noch nicht perfekt sind, das ist für mich ein Einwand, geht an der Sache vollkommen vorbei. Und deswegen auch die Diskussion, wie wird nun commercially available definiert? Reicht das, wenn das in einem Barsortimentskatalog in Deutschland aufgeführt ist oder muss tatsächlich ein Testkauf in den USA erfolgen? Ich bin mir sicher, dass das Sachen sind, die man hinterher, da das ja auch nicht Google bestimmt, sondern eine unabhängige Rights Registry, also ich finde auch das Settlement in dem Punkt ziemlich schlau, die Parteien haben sich da schon viele Gedanken gemacht, das sind Dinge, die man dann in den nächsten, wahrscheinlich sogar Jahren wird lösen können, aber lösen müssen, aber eben auch lösen können.
Ja, mich würde schon auch noch interessieren, sind denn Werke Ihres Verlages gescannt, die bei Ihnen definitiv vergriffen sind?
Ja, das ist definitiv so, ja.
Und Werke...
Denn wir haben ja vielleicht auch zur Ergänzung noch, ich meine, wir haben als Verlag einfach das riesige Problem, das ist heute in der physischen Welt ein ganz einfaches logistisches Problem. Wir veröffentlichen in der Verlagsgruppe hier in Deutschland jedes Jahr um die 2000 neue Titel und es gibt kein Lagerhaus der Welt, was eben alle Titel ewig lieferbar halten würde, was den Platz dafür bieten würde. Insofern sind wir zwangsläufig gezwungen, jedes Jahr auch wieder Titel aus dem Programm zu nehmen. Das wird zukünftig in einer digitalen Welt zum Glück nicht mehr der Fall sein müssen. Aber solange wir eben noch mit Papierprodukten handeln, ist das so. Insofern gibt es von auch bei uns, die Zahl weiß ich nicht mal, aber es sind natürlich, das ist wahrscheinlich eine sechsstellige Zahl, mit Sicherheit eine sechsstellige Zahl von Büchern, die in unserem Haus erschienen sind, wo wir sogar die Rechte auch noch halten, die einfach nicht mehr lieferbar sind.
Ja, also da wäre ja deutlich zu sehen, dass durch die Digitalisierung etwas zugänglich gemacht wird, was sonst bis auf die vorhandenen physischen Exemplare, die dann in Bibliotheken oder Privathaushalten existieren, nicht mehr zugänglich wäre.
Ganz genau.
Und Sie werden dafür entgolten. Und bekommen Sie auch Rückmeldungen, oder indem Sie den Traffic bei Google verfolgen und können darüber nachdenken, ob eventuell eine Neuauflage vorgesehen wird?
Absolut. Da wir halt leider bislang im Google-Partnerprogramm nicht sind, haben wir die Erfahrung bislang nicht machen können. Aber ich bin mir ganz sicher, dass das natürlich auch ein Faktor ist. Wobei ich auch sehr an die digitale Nutzung von Büchern glaube. Also wir sollten uns nicht zu sehr an das physische Produkt klammern. Natürlich wird das auch die nächsten 10 Jahre unser Tun bestimmen. Aber ich selbst lese inzwischen Bücher auf einem iPhone genauso gerne wie auf dem Papier. Das wird sicherlich für viele nicht gelten, aber da wächst noch eine Generation heran, für die das ganz normal ist. Insofern die Frage, ob wir dann hinterher Bücher wieder in Papierformat bringen, die ist für mich nicht nur zweit, sondern vielleicht sogar viertrangig. Wichtig ist eigentlich, dass diese Bücher überhaupt erschlossen werden und lieferbar gemacht werden. Und da glaube ich wirklich an das elektronische Medium, das wird die Zukunft sein.
Sie bieten ja Printbücher, Hörbücher und E-Books an. Welche Relation hat das in Ihrem Verlagsprogramm? Wie viel E-Book, wie viel Hörbücher, wie viel Printausgaben?
Also das sind Dimensionen, die sich im Moment wirklich dramatisch verändern. Gut, dass Sie fragen, weil ich hätte es, glaube ich, auch noch von mir aus gebracht. Das Hörbuch ist über die letzten 10 Jahre gewachsen und hat im Moment einen Anteil von 5-6% an unserem gesamten Absatz, hat sich da jetzt auch stabilisiert. Und das E-Book wächst natürlich im Moment dramatisch. Wir bieten bereits seit 10 Jahren E-Books an. Damit sind wir auch die einzige Publikumsverlagsgruppe in Deutschland, die das in diesem Umfang macht. Allerdings in den letzten Jahren immer sehr homöopathisch, verständlicherweise, weil niemand an dem PC ein Buch lesen möchte, aber durch iPhones, durch mobile Geräte und jetzt auch den Sony Reader und andere Lesegeräte, die ja dieses Jahr erst zum größten Teil auf den Markt gekommen sind, erleben wir im Moment wirklich eine exponentielle Kurve und wir haben in den letzten 6 Monaten, der Sony Reader ist im März in Deutschland auf den Markt gebracht worden, also seitdem in den letzten 6 Monaten haben wir deutlich mehr E-Books verkauft als in den letzten 10 Jahren kumuliert zusammen. Das ist eine Kurve, die ist genauso steil wie die in den USA, die wir sehen, wo E-Books in diesem Jahr circa einen Marktanteil von 3% haben werden und sich derzeit jährlich noch mehr als verdoppeln. Also wir gehen davon aus, dass die E-Books die Hörbücher relativ bald überholt haben werden. Und wie weit es dann geht, das ist wirklich reine Kaffeesatzleserei. Ich selbst glaube, das wird schon ein signifikanter Anteil sein. Es wird sicherlich nie 100% sein, aber dass wir noch erleben, die wir hier auf dem Podium sitzen, das ist mal eine 50-50-Aufteilung, ist das halte ich durchaus für denkbar.
Jetzt möchte ich zu einem anderen Thema überleiten, um auch die beiden anderen Herren ins Gespräch zu bringen. Hat Ihr Verlag den Heidelberger Appell unterzeichnet? Ich vermute eher nicht, oder haben Sie ihn unterzeichnet?
Nein, also ich habe zum einen natürlich nicht verstanden, was Open Access mit dem Google Settlement zu tun hat. Das ist inzwischen, glaube ich, vielen Unterzeichnern auch klar geworden, dass das nichts miteinander zu tun hat. Da ich aber, seitdem ich das Settlement kenne, ein Befürworter bin, hätte es für mich auch keinen Anlass ergeben.
Ein anderer Verlag, der, wenn ich es richtig sehe, den Heidelberger Appell nicht unterzeichnet hat, denn in einer Pressemitteilung, in der sie eine neue Open Access Zeitschrift Aeon ankündigen, sagen sie, anders als im Heidelberger Appell angekündigt, kann man auch mit Open Access Geld verdienen. Und vermute ich mal, dass der Meine Verlag auch nicht den Heidelberger Appell unterzeichnet hat. Sie haben aber eine Haltung zum Heidelberger Appell. Würden Sie uns kurz skizzieren, worum es dabei geht im Heidelberger Appell und wie Ihre Haltung dazu ist?
Ja, wir haben den Heidelberger Appell nicht unterzeichnet, weil wir ihn für zu kurz gegriffen halten und weil dort Sachen vermischt werden, wie Herr Fuhls auch kurz angedeutet hat, die nichts miteinander zu tun haben. Einmal Google Books Settlement oder überhaupt Google Books hat nichts in keiner Weise mit Open Access zu tun. Tut man beiden Sachen Unrecht damit. Und die dritte Variante, das elektronische Publizieren. Und das per se befördert diese Diskussion in keine gute Richtung. Ich denke, da bringen wir viel durcheinander und kommen nicht zu einem Ziel. Wir nehmen als Verlag teilweise am Google-Partnerprogramm teil, vereinbaren das mit unseren Autoren. Wer das möchte, dann machen wir das. Wer das nicht möchte, dann nicht. Open Access halten wir für eine sinnvolle Sache, gerade für jüngere Wissenschaftler. Und wir denken, dass es auch in den Bereichen Sozial- und Geisteswissenschaften möglich ist, da etwas zu machen, gute verlegerische Arbeit zu leisten. Das würde ich insofern gerne herausstellen, weil die Open Access Bewegung im Wesentlichen aus den Naturwissenschaften kommt und wesentlich stärker dort verbreitet ist. Sie haben gesagt, Geld verdienen, in unserer Presseerklärung haben wir das nicht so gesagt. Wir haben gesagt, wir können gut verlegerisch arbeiten. Ein direktes Geld verdienen mit Open Access, das werden wir so kurzfristig nicht hinbekommen. Natürlich haben wir uns Gedanken gemacht, wie man sowas finanziert. Da gehen wir davon aus, dass ein Geschäftsmodell oder das geschäftliche Interesse manchmal einer Idee etwas nachstehen muss, kurzfristig. Mittelfristig muss das natürlich irgendwie gegenfinanziert werden. Dabei gehen wir davon aus, dass es einen Umbruch gibt in der Wissenschaftsszene, dass das Publizieren von wissenschaftlichen Texten elementarer Bestandteil des wissenschaftlichen Arbeitens an sich ist und das wesentlich stärker vermengt wird miteinander. Und da haben wir eine Brücke zu dem Open Access. Denn das Publizieren, und das war auch eine Motivation zur Gründung des Verlages, ist in den letzten Jahren ganz stark in bestimmte Bahnen gelenkt worden. Und als junger Wissenschaftler ist es einfach schwierig, in etablierte Journale zu kommen. Und damit wollten wir die Hürde senken für junge Wissenschaftler, das in einer Open Access Basis zu machen. Und wir denken, dass wir über eine mittelfristige Kofinanzierung, über den klassischen Buchverkauf, diesen Open Access Bereich mitfinanzieren können. Ja. Und ganz kurz vielleicht noch, die Arbeitsteilung, denke ich, wird wesentlich stärker noch sein. Diese Zeitschrift, die Sie angedeutet haben, wird massiv in einer Kooperation mit Doktoranden und Studenten, vor allen Dingen von der Dresdner und Leipziger Universität, erarbeitet. Die verlegerische Arbeit übernehmen wir, aber die inhaltliche Begutachtung, Autorenanschreiben etc., das erfolgt erstmal von den Wissenschaftlern, die eine bestimmte Idee haben, die ein Thema nach vorne bringen wollen. Und damit ist natürlich die Verschiebung, die finanzielle Verschiebung der Arbeitsleistung hin zum Produzenten. Das muss man natürlich dabei auch erwähnen.
Ja. Denken Sie denn auch daran, einen Augenblick, das ist nicht ganz unser Thema heute, aber doch einen Augenblick bei Open Access zu bleiben, denken Sie daran, dass es also kofinanziert wird von den Autoren, die Publikation? Das gibt ja solche Modelle, Springer, Open Choice, ähnliche, sozusagen, die arbeiten in dieser Richtung, also sozusagen die Wissenschaftseinrichtung oder die Autoren finanzieren und dafür gibt es dann den freien Zugriff. Denken Sie mit Bezug auf Journale, Zeitschriften, Beiträge an Open Access oder denken Sie auch, was gerade in den Geistes- und Sozialwissenschaften besonders wichtig sein dürfte, über Open Access für Monographien nach?
Ja, wir sind natürlich noch in einer experimentellen Phase diesbezüglich an Monographien. Da haben wir noch nicht angefangen mit zu arbeiten für Open Access. Da würden wir gern hinkommen, haben wir aber noch keine Grundlage für im Moment. Der erste Teil Ihrer Frage?
Finanzierung.
Finanzierung. Ja, Springer Open Choice. Wenn ich jetzt richtig informiert bin, zahlt der Autor oder die Forschungsinstitution bei der Wahl Open Access 3000 US-Dollar, damit der Artikel Open Access zur Verfügung steht. Das halten wir für keine Lösung. Das ist wieder eine Risikoteilung oder eine Risikominimierung des Verlages hin zu den Produzenten. Das ist wieder keine verlegerische Arbeit, denn der Verlag hat ein finanzielles Risiko. Und das muss er auch tragen bis zu einem gewissen Grad. In der Wissenschaft ist das schwierig, weil es kleine Zielgruppen gibt, um etwas zu refinanzieren. Aber diese Springer-Variante halten wir nicht für. Das ist das alte Modell nur mit Open Access. Damit tut man dem Open Access auch nicht wirklich einen Gefallen. Weil der Springer-Verlag versichert sich damit, die 3000 US-Dollar bekommen wir auf jeden Fall. Ob jemand sich den Text anschaut oder nicht, ist dabei egal. Also die Finanzierung, die direkte Finanzierung von dem Autoren halten wir nicht für sinnvoll. Forschungseinrichtungen per se, beziehungsweise Bibliotheken oder Stiftungen. Das ist eher unsere Blickrichtung, beziehungsweise wie das jeder Verlag macht. Sie stellen ja auch nicht die Frage bei einem Verlag, der Lyrik hat. Lyrikbändchen, weiß jeder, sind schwer gegen zu finanzieren, ist eine Mischkalkulation. Wir haben eine bestimmte Idee, wir wollen etwas nach vorne bringen und wir machen eine Kofinanzierung oder eine Mischkalkulation innerhalb des Verlages. Also eine klassische Variante verbunden mit dem Neuen. Wir können jetzt natürlich noch nicht sagen, dass das wirklich funktioniert, aber wir sagen, wir machen das und wir gehen progressiv nach vorne, wollen das mitgestalten.
Sie sagten, Sie sind, Ihr Verlag ist im Partnerprogramm mit Google. Wie sind Ihre Erfahrungen bis jetzt damit? Wie viele Autoren wünschen das? Wie viele Ihrer Autoren wünschen das? Wie sind die Rückmeldungen? Stellen Sie auch, sagen, können Sie Verkaufssteigerungen durch das Partnerprogramm feststellen? Gibt es sagen, Rückwirkungen auf Ihre Auflagenhöhe?
Wir haben ungefähr die Hälfte der Autoren befürworten das. Da ist es eine sehr persönliche Entscheidung. Einige haben wirklich sehr große Bedenken diesbezüglich. Wir versuchen das eher positiv zu sehen, weil das natürlich auch die Auffindbarkeit ist ein großer Knackpunkt via Google. Wir sehen, dass die Verkäufe steigen bei den Büchern, die mitmachen, aber nicht signifikant. Aber das liegt auch ein bisschen daran, dass wir einfach noch nicht lange genug am Markt sind, um wirklich fundierte Zahlen diesbezüglich nennen zu können. Das ist eine Tendenz. Aber wir können es noch nicht wirklich fundiert sagen.
Und welche sind die Bedenken der Autoren, die gewissermaßen ein Opting-out wählen?
Ganz klar Copy and Paste. Copy and Paste ist das Schlagwort. Sie möchten nicht, dass man das Buch online lesen kann und es verwenden kann. Der kommerzielle Aspekt spielt dabei der Argumentation gar keine Rolle. Denn das, was der Autor verdient an dem Buch, ist, also der gedachte Verdienstausfall ist relativ gering, sowieso bei dieser Art von Büchern. Es ist reines Copy and Paste.
Da können Sie noch Überzeugungsarbeit leisten, weil Copy and Paste natürlich überhaupt nicht funktioniert dabei. Aber
Copy and Paste nicht im Sinne von kopieren, markieren und ausführen, aber es ist einfach online lesbar und damit. Ich sage ja nicht, dass es eine fundierte Meinung ist und nicht rational, sondern ich gebe da nur wieder, was sozusagen die emotionalen Bedenken sind bei den Autoren. Ja. Die Texte sind ja nicht im OCR-Verfahren digitalisiert, sondern es sind ja Bilder in dem Sinne. Das wäre aus unserer Sicht natürlich ein bisschen, es wäre schöner, wenn es keine Bilder wären, sondern es richtige PDF-Dokumente wären. Ja, wegen der Auffindbarkeit, ja. Also Metadaten sind ja gut und schön, aber Volltextsuche ist besser.
Also auch da, natürlich haben wir eine Volltextsuche in den Büchern. Also ein Nutzer ist natürlich in der Lage, 100% eines Buches zu finden, durch eine OCR-Software, die natürlich die Möglichkeit bietet, eben Textstellen im Buch zu finden. Allerdings hat kein Nutzer die Chance, ein komplettes Buch zu lesen, sondern je nachdem, was der Verlag uns gestattet, oder in der Regel sind es 20% eines Buches, das man sich anschauen kann. Wir haben versucht, also hier den Prozess, den man auch im stationären Buchhandel erlebt, also ein potenzieller Käufer betritt einen Buchhandel, lässt sich vielleicht beraten, nimmt ein Buch aus dem Regal, liest ein wenig in dem Buch drin herum, den Klappentext vielleicht, und entscheidet dann, ja, das ist das Buch, was ich haben möchte, oder nein, das ist nicht das Buch, was ich haben möchte, je nachdem, entweder geht er zur Kasse oder er stellt es zurück ins Regal. Diesen Prozess haben wir versucht, auch digital darzustellen. Das heißt, ein Nutzer, der virtuell den Laden betritt, unter books.google.de hier in Deutschland, hat also die Möglichkeit, nach bestimmten Büchern zu finden. Wenn sie aus dem Partnerprogramm stammen, kann er maximal, wie gesagt, 20% des Inhaltes des Buches dort finden. Und dann sollte er natürlich wissen, ist es das Buch, was mich nun interessiert oder nicht. Wenn es das Buch ist, was ihn interessiert, verlinken wir zu Buchhändlern verlinken wir zur Verlagsseite. Und das ist vielleicht, denke ich, auch schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Wenn also der Verlag eine Verkaufsmöglichkeit auf seiner Seite hat, bringen wir so potenzielle Käufer dann zum Verlag direkt. Ansonsten verlinken wir auch zu Online-Buchhändlern wie Amazon, Buch.de, Libri und so weiter, wo man dann das Buch direkt kaufen könnte. Und darüber hinaus verlinken wir auch zu lokalen, zum stationären Buchhandel über eine Funktion, wo wir auf Google Maps dann anzeigen, wo der nächste Buchhandel ist, wenn man seine Postleitzahl beispielsweise eingibt. Insofern versuchen wir auch, den stationären Buchhandel da so ein bisschen zu unterstützen.